Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des LernOS On Air Podcasts. Heute mal live. Wir haben auch schon ein paar Zuhörer, sehe ich. Und auch Zuhörerinnen wahrscheinlich. Wer Lust hat, kann gerne auch in den Chat kommen. Der ist auf dem LinkedIn-Event verlinkt. Entweder ihr könnt chatten an dem Event oder ihr kommt in unseren Discord rein. Da haben wir auf jeden Fall ein Auge drauf. Und ich freue mich total, dass ich heute die Sandra und den Olli zu Gast habe. Grüßt euch erstmal.
Schön, ich freue mich auch, dass ich da sein kann.
Hallo, schön, dass ich da bin.
Ja, wir haben ja schon viel zusammen gemacht, haben gerade im Vorgespräch schon mal so ein bisschen gesprochen und unter anderem eines, deswegen habe ich euch mal eingeladen, ist, dass ihr beide jetzt in den letzten Jahren ziemlich viel gemacht habt rund um die LernOS-Community und unsere sozialen Medien, insbesondere LinkedIn. Mittlerweile auch Mastodon haben wir da als Kanal, aber ich dachte mir, für das Team auch dieses Jahr wäre das mal sinnvoll, so ein bisschen die Erfahrungen, was macht man denn bei LinkedIn für das Community Management, was kann man da tun, was sollte man tun, was sollte man vielleicht auch nicht tun, mal zusammenzukehren. Und da ist es schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute Abend. Wir würden erstmal so ein bisschen gucken für die Leute, die euch nicht kennen, wer ihr seid. Ich habe Sandra bei dir natürlich auf LinkedIn gesehen. Du bist eine Kommunikations- und Rhetoriktrainerin, warst mal Digital Manager oder Managerin an der DIU Dresden, International University. Und bist natürlich auch Mitglied der Corporate Learning Community. Und darüber hinaus, was würdest du sagen, gibt es noch über dich zu wissen?
Dass ich lustig bin.
Das stimmt. Wer mag, kann die LernOS-Videos anschauen. Ich habe auch die 2023-Zusammenfassung heute mal gesehen. Pack mal in die Shownotes.
Ja, ich mag unheimlich gern Events moderieren und das eben ein bisschen fröhlicher. Weil ich finde, das ist mir manchmal einfach so ein bisschen zu langweilig, wie das andere machen. Und deswegen ist das so mein Ding, irgendwie so ein bisschen Frohsinn überall reinzubringen. Also sowohl in die Trainings-Workshops als auch eben, wenn ich Dinge moderiere. Genau.
Ja, willkommen. Dann der Olli. Ich habe gelesen, Hallo. Du bist ein staatlich geprüfter Techniker. Das wusste ich noch gar nicht. Hast einen Master in Professional Vocational Training. Das hat wahrscheinlich auch was mit Kommunikation und Reden zu tun. Und bist eine LinkedIn Top Voice. Da würde uns natürlich auch interessieren, wie wird man LinkedIn Top Voice? Was gibt's über dich noch sonst zu wissen?
Ja, also gerade mit Maschinenbautechniker. Das ist wirklich so. Ich bin aus dem Maschinenbau heraus eigentlich groß geworden. Anfangs mit Industriemechaniker und dann Maschinenbautechniker. Und habe dann 2015 bis 2019, der Master Professional Vocational Training oder einfach gesagt, ein Berufspädagoge gemacht, genau. Und das war auch die Zeit, wo ich dann kennengelernt habe, die Communities und gerade die Corporate Learning Community. Da bin ich so richtig erwacht dann, wo ich gesehen habe, wie viel man lernen kann im Internet und wie viel man lernen kann, kostenlos und in Communities vor allen Dingen. Und das hat mich persönlich sehr viel weitergebracht. Und da bin ich ganz froh, dass ich mich da auch einbringen kann in der Corporate Learning Community, im Kernteam, aber auch in LernOS, einfach in der Orga-Teams, wo ich bisher auch dabei war. Und das genieße ich immer einfach. Ich bin ein Netzwerker. Ich würde sagen, das müsst ihr entscheiden, ich bin nicht unlustig.
durchaus, ja. Würde ich unterschreiben.
Genau. Und ich freue mich einfach, mit Menschen zusammen sein, neue Menschen kennenzulernen. Und eben auch, daran liegt es wahrscheinlich auch, dass ich auch gern Community Management mache und gern Menschen verbinde miteinander, ja, zusammenbringe.
Jetzt hast du uns noch nicht verraten, wie du LinkedIn Top Voice geworden bist.
Ah, ja, genau.
Das wollen wir natürlich noch wissen.
Also, gute Frage, das würde ich auch gerne wissen. Also, das hat mir noch niemand begründet, warum ich eigentlich LinkedIn Top Voice bin. Auf einmal war die Einladung da und ich dachte halt, damals war das ja noch so mit den LinkedIn Community Voice. Das waren einmal diese braunen Badges und einmal die blaue Badges. Und ich dachte dann, naja, das ist ja nicht das Richtige. Also, ein bisschen ausgeholt, die braune Badges hat man können erreichen, indem man Fragen beantwortet hat, häufig die, wo durch KI gestellt worden sind, in so einem Community-Bereich. Und das ist eben was anderes. Und die blaue Badges, das sind LinkedIn Top Voice, die sind von der Redaktion ausgewählt. Vermutlich hat da einer irgendwo gesehen, dass ich viel teile, gern Wissen weitergebe. und einfach ja vielleicht doch was mit Mehrwert auf LinkedIn mache.
Also das heißt, du weißt nicht, warum du es geworden bist, aber irgendwas hast du richtig gemacht und das können wir uns von dir abschauen. Ja, dann schauen wir mal, du hast gerade schon das Stichwort Internet gesagt. Sowas wie LinkedIn gibt es ja, ja noch nicht so lange wie das Internet. Wie sah denn so euer Internetleben vor LinkedIn aus? Also was weiß ich, wann seid ihr dazu gekommen? Wann war das erste Mal in LinkedIn? Habt ihr euch in Newsgroups getummelt? Hattet ihr einen Blog in Wikis geschrieben? Also was war so davor?
Bei mir war davor eigentlich nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Ich bin damals, als ich noch an der DU war, auf Joachim Niemeyer getroffen, der ja auch mit einer der Begründer der Corporate Learning Community ist. Der war da mein Chef. Und der hat gesagt, Sandra, du musst bei Twitter aktiv sein. Ich war noch nie vorher bei Twitter. Es war vielleicht, sagen wir, 2019, 20 vielleicht sogar, kann auch sein. Da bin ich erst so ein bisschen auf dieses Thema gestoßen, dass man ja im Internet Leute kennenlernen kann, dass man von denen lernen kann, mit denen lernen kann, dass man sich sogar auch online dann treffen kann. Das war mir vorher alles überhaupt nicht klar. Und ja, ich fand's mega spannend. Ich habe inzwischen so viele tolle Menschen kennengelernt, so viel Wissen auch selber angehäuft. Also das ist ja richtig grandios. Und meine erste richtig große Veranstaltung online, die war wirklich damals 2020 noch auf Remo. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. LernOS. Ich weiß gar nicht, welches Motto hatten wir denn da?
Oh, war ja, gute Frage. Ja, das war ja das erste Pandemie, ja. Das müsst ihr jetzt auch mal nachschauen.
Auf jeden Fall war das, ich weiß noch genau, ich war völlig verschüchtert. Ich habe mich da zu irgendwelchen Fremden an so einen digitalen Tisch gesetzt und hatte furchtbare Angst, mich zu blamieren, whatever. Also ich hatte da wirklich Bedenken. Und ich weiß auch noch genau, Simon, du warst an einem anderen Tisch und saß da ganz allein. Und ich dachte noch, naja, aber zum Simon kannst du jetzt nicht gleich gehen, das ist doch hier der.
Okay.
Ja,
ich beiß, also, in der Regel beiß ich nicht.
Ja, aber woher sollte ich das wissen? Nein, man hatte dann halt einfach Angst. Und Joachim hat dann auch zu mir gesagt irgendwann, ja, also den Simon, also wenn der Simon mal was bei dir teilt oder liked, was du schreibst, dann hast du es geschafft.
Das ist mittlerweile mehrfach passiert, auf jeden Fall.
Ja, und ich habe mich jedes Mal sehr dafür gefeiert und immer wieder gesagt, siehst du, Joachim.
Aber das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, schon mal bei Communities, dieses, gerade wenn man auf so eingeschworene Communities trifft, dieses In-Group, Out-Group, das habe ich schon öfter gehört, auch von Corporate Learning Community, dass man sich erstmal schwer tut, reinzukommen, ne? Wenn man irgendwo hinkommt, vielleicht auch das Gefühl hat, dass viele Leute sich schon kennen, so begrüßen, dass man gleich merkt, dass sie sich kennen. Das finde ich gerade im Community Management wichtig, die Neuen auch willkommen zu heißen und gut onzuboarden. Ja, Olli, von dir weiß ich, dass du mindestens eine Station vor LinkedIn schon auf Twitter warst, weil da so ganz fleißig Tweet, wie hießen sie noch? Sechs Fragen in einer Stunde, Twitter-Tons,
Twitter-Chat.
Oh, stimmt, Olli, da haben wir uns kennengelernt auf der LearnTech. Da haben wir uns das erste Mal gesehen. Oh ja, stimmt. Oh,
da wart ihr zu zweit von der DEU, glaubt da.
Genau. Ja, cool.
Was ja auch so eine Kulturtechnik ist, die verloren gegangen ist. Also ich habe auf LinkedIn noch nie einen Tweet-Chat oder Link-Chat oder wie man das nennen würde gesehen.
Ich habe es einmal gesehen. Das hat der Digital Misfits-Gruppe hat's mal gemacht, aber das ist total schwierig, das umzusetzen. Und das unterstützt der Algorithmus einfach gar nicht.
Ja, okay. Also wie war es bei dir? Was war dein Leben vor LinkedIn?
Genau, also wie du schon gesagt hast, vor LinkedIn war Twitter. Und ich war damals, das war ja, also 2015 habe ich es auch schon mal bei MOOC mitgemacht von der CLC. Aber damals war das ja noch da bei dem Moin Campus, damals der FH Lübeck. Und da war das alles so clean, schön auf Oberfläche und alles. Und das zweite Mal war das eben 2017. War dieser massiv Open Online Kurs, also der MOOC-Hackathon, war damals auf Twitter und ich habe gedacht, wie soll denn das funktionieren? Habe mir aber drauf eingelassen und Live-Meetings und dann immer wieder diskutiere auf Twitter und am Anfang war ich noch ganz unsicher und ich habe dann einfach gedacht, wen interessiert denn das, was ich schreibe? war richtig so ein, im, wie heißt der, Imposter, der, wo das Imposter-Syndrom, der wo dann denkt, oder Hochstapler-Syndrom, das bringt ja alles nichts, was ich, das interessiert niemand und wer will es denn lesen? Und aber ich habe dann einfach mich getraut, mit zum Lesen, auch zum Liken und dann vielleicht auch mal eine Kleinigkeit zum Schreiben. Und damals war ich ja in meiner an meiner Phase, wo ich auch den Master Professional Vocational Training gemacht habe und habe ja schon auch was fachlich auch im Lernbereich erstmal Erfahrungen in meinem Beruf, aber auch einfach Wissen angeeignet und habe dann einfach angefangen zum Teilen. Und dann habe ich dann einfach das Feedback gekriegt von anderen. Hätte ich ja gar nicht einfach so einfach, ja, das ist gut, mach weiter oder teil das. Und das hat mir dann Mut gemacht, einfach da nicht zu stoppen oder zu sagen, ja, es war jetzt ein Versuch, aber irgendwie, das hat ja keiner geantwortet.
Ja,
aber sie haben geantwortet und haben mir signalisiert dadurch oder auch rückgemeldet, einfach, dass es wertvoll ist, was ich mache. Und das schätze ich so auch in der Corporate Learning Community und auch in der LearnOS Community, dass man einfach auch Feedback kriegt und dass man einfach Mut gemacht wird, da weiterzumachen. Und das ist so offenes Verhältnis, ist offene Community. Und das hat mich so weit dahin gebracht, dass ich immer mutiger geworden bin, manchmal mutiger, wie ich
Hoffentlich übermutig.
Ja, genau. Wie mir wohl war dabei manchmal. aber das war der Schritt eigentlich, genau. Damals war da die Ankündigung nach dem MOOC, ja, wir treffen uns ja in einem Barcamp in Frankfurt und da musste ich unbedingt hin. Was habe ich gemacht? Damals habe ich noch gar kein Xing oder LinkedIn gehabt. Ich habe erstmal mich auf Xing angemeldet, gleich ein Premium-Account, weil ich wollte mir unbedingt dort anmelden für die Corporate Learning Community Barcamp in Frankfurt. Und da habe ich dann auch gleich einen LinkedIn-Account auch noch angemeldet, auch gleich einen Premium-Account. Wenn dann gleich richtig, und hab dann einfach Stück für Stück reingefunden in die zwei verschiedene Business Social Network, aber auch eher zurückhaltend, weil es war dann immer irgendwie so alles perfekt und hat mich ein bisschen abgeschreckt und auf LinkedIn kann man auch mal, auf Twitter kann man auch mal einen Fehler und einen Satzbau nicht richtig oder Komma vergessen oder was weiß ich was alles. Das alles hat mich ein bisschen abgeschreckt, aber habe dann Stück für Stück reingefunden. Also das heißt, für mich war Twitter der Vorbereiter für meine Aktivität jetzt auf LinkedIn.
Nein, ich würde, also von mir kann ich zumindest sagen, dass die Aktivität, so wie sie auf Twitter war, von LinkedIn nie erreicht worden ist. Also ich fand gerade so diese Anfänge nach Web 2.0, Enterprise 2.0, kam mir das ganze Working Out Loud Thema auch hoch, ne? Dieses die eigene Arbeit sichtbar machen, über die eigene Arbeit erzählen. Und so ähnlich wie das bei Jane Hart lange in der Nummer 1 quasi der Top-Tools für Learning war, war das auch bei mir, dass wirklich Twitter so der Kanal war, wo man Fragen gestellt hat, ziemlich schnell Antworten gekriegt hat und so weiter. Also das ist, so ein bisschen weine ich dem mit einem Auge noch nach, ja, dass es da Einzelpersonen gibt, die in einem Handstreich so eine ganze Plattform kaputt machen.
Ja.
Aber gut, so ist es, damit müssen wir leben. Vielleicht nochmal so ein bisschen ins Umfeld geschaut, also so außerhalb von LinkedIn, oder würdet ihr sagen, es gibt andere Plattformen, andere soziale Medien, die ihr auch noch ähnlich häufig nutzt, oder ist LinkedIn für euch schon der Hauptkanal?
Ich nutze natürlich noch Instagram.
Okay, das ja.
Liegt daran, dass ich Bilder mag.
Ja.
Also das ist ja wirklich eher bildhafter, da geht es eher um Bilder und Videos, nicht so sehr um Texte. Ursprünglich privat genutzt, jetzt aber auch durchaus fürs Business. Ich bin aber ehrlich gesagt trotzdem immer noch lieber auf LinkedIn. Und ich weine auch Twitter absolut sehr viele Tränen nach, weil das war einfach mal schnell der Austausch. Ne? Du hast einfach dreimal am Tag irgendwas Kurzes geschrieben, du hast gute Antworten gekriegt. Und das schafft LinkedIn nicht. Dort ja, schreibst du einmal am Tag einen langen Text und dann wird der vielleicht auch gesehen, vielleicht aber eben auch nicht. Also aber trotzdem, ja, was Vergleichbares habe ich noch nicht gefunden. Also wir haben ja versucht, auch mit der Corporate Learning Community so ein bisschen auf Mastodon Fuß zu fassen. Aber Olli, da kannst du auch nochmal sagen, wie das für dich ist. Ich finde, das hat ja irgendwie nicht so funktioniert. Also ja, vielleicht sind wir auch zu verwöhnt von Twitter, ne? Ich finde, da war gar keine große Reaktion auf irgendwas, was wir gemacht haben. Wir haben ja auch da einiges probiert, ne?
Gerade mal da noch eingehakt auf Mastodon, ja. Also es war ja das große Ziel, also auch für die Corporate Learning Community zum Beispiel, dass man schaut, dass man zentrales Kurzsozialmedien hat, so wie Twitter, so Kurznachrichtendienst, wie es ja richtig heißt. Und war die Idee, das mit Mastodon, einfach auch, weil es unabhängig ist, weil man das auch die Erfahrung gemacht habe mit Twitter, dass halt einer, wo übermütig wird, das Ganze kauft. Und mit dem Waschbecker dann in die Eingangshalle läuft und erstmal alle irgendwo, ja.
Let that sink in.
Ja, genau. Einfach diese Unabhängigkeit. Und ja, manchmal wird es auch als Vorteil bezeichnet, dass eben so Algorithmus befreit ist, der Mastodon. Aber es macht dann halt auch nicht ganz so Spaß. Also erstmal haben wir es irgendwie, wir haben es versucht, dass man ziemlich viel Leute, dass man da komplett diese Kurznachrichten auf Mastodon zieht. Aber ich kann es gerne auch selber noch was dazu sagen, wie du das empfindest, Simon. Du bist ja ein Verfechter von so offene und Fediverse und so. Also mir macht's eigentlich auf dem Mastodon irgendwo nicht richtig Spaß. Ich habe noch, auch Instagram bin ich gern, aber nicht so häufig, weil man, also eine Story ist schnell gemacht, aber ein Beitrag, der muss dann wieder irgendwo, ist meistens dann irgendwo, sollte einigermaßen perfekt sein. Reel ist manchmal auch zeitaufwendig zum Erstellen. Also ich versuche mich gerne da in andere Plattformen, TikTok auch schon mal probiert. Die Blue Sky, da war ich auch mal kurz. Wo ich jetzt eher noch bin, ist auf Thread, also das
auch Meta,
Nachrichtendienst von Meta. Die ist auch ein bisschen verbunden mit Instagram, wobei natürlich so wie sich irgendwo Politik gerade darstellt in Amerika und irgendwo so Abbau von Demokratie und so Hörigkeit vom Präsident und irgendwie so Unterwanderung von dem ganzen System und trotzdem spreche ich jetzt von Meinungsfreiheit, habe ich das schon irgendwo im Hinterkopf und beobachte es, wie es sich weiterentwickelt, ob es nicht irgendwie auch so entwickelt wie die Plattform X.
Ja. Ja, ich glaube, Meta hatte sogar in den Policies, dass die Posts politikfrei sein sollen. Ne? Also das soll so ein bisschen, zumindest was ich gelesen habe, ich bin nicht auf der Meta-Plattform. Ja, was ist so meine Sicht? Ich glaube, die Idee von Mastodon ist noch ein bisschen früh. Also ich glaube, viele wollen noch so die zentrale Plattform, wo man sich an einer Stelle anmeldet, gleich alle Leute findet, die man so kennt. Irgendwie es einen Stream gibt mit den wichtigsten Sachen, ein Ort mit Hashtags. Und das führt natürlich immer dazu, dass man massiv Ressource braucht, um sowas zu betreiben. Ne? Also das heißt irgendwie eine Plattform, wo weltweit hunderte Millionen Leute drauf sind, das kostet einfach ein wahnsinniges Geld. Und letztendlich ist halt im Internet bisher noch nicht wirklich ein gutes Geschäftsmodell eingefallen, außer wir verkaufen eure Daten oder wir machen massiv Werbung und das wird so landläufig Entschädification genannt. Also du hast halt immer den Prozess, du musst erst möglichst viele Leute zu dir locken, dann versuchst du die Leute glücklich zu machen, die bei dir zum Beispiel Werbung schalten und dann versuchst du aus dem ganzen Ding so viel Geld wie möglich rauszupressen. Und das führt aber halt für die Nutzenden dazu, dass die Plattform unerträglich wird. Ne? Und dann ziehen die Leute weiter. Das fand ich auch so ein bisschen überraschend, wie nach den Erfahrungen von Twitter ganz viel Communities und Leute so völlig unhinterfragt nach Blue Sky gegangen sind, ne, die ja bisher auch nur Geld verbrennen und wo es auch noch kein Geschäftsmodell gibt, wo du auch die Uhr danach stellen kannst, wann da Werbung auftaucht, weil natürlich nicht irgendjemand aus seinem Taschengeld irgendwie so eine Plattform wie Blue Sky bezahlen kann. Und ich glaube schon, dass so verteilte Systeme wie Mastodon da eine Lösung sind, weil du mit relativ überschaubarem Aufwand eine eigene Instanz quasi für eine Community pflegen kannst, auch für nicht so viel Geld. Und dadurch, dass sie föderiert sind, funktioniert so ein bisschen wie bei E-Mail. Ne, so jeder hat seine Stammkneipe, aber du kannst dich halt über die Stammkneipen hinweg auch unterhalten und auch miteinander vernetzen. Aber es ist halt so eine Stufe oder eineinhalb für manche Leute schwieriger als einfach, ich melde mich jetzt bei Dienst XY an, gebe den Namen ein und finde gleich all meine Leute. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass wir da so von der Plattformzeit noch so verwöhnt sind, dass hoffentlich, wenn Medienkompetenz steigt in Breite, solche Plattformen sich dann mehr durchsetzen, aber das ist natürlich ein langsames Wachstum. Ne? Ich sehe aber auch, also im Moment muss ich ehrlich sagen, keine Alternative dazu. Ne? Weil egal auf welche Plattform, also wie du sagst, Olli, ich sehe auch jetzt keine, die sich so als Twitter-Ersatz durchgesetzt hat bisher. Aber wenn es eine hätte, würde die in das gleiche Problem laufen wie Twitter, wenn ihr die Shareholder auf den Füßen stehen und so. Ne?
Ja, vermutlich, ja.
Also da machen wir mal Kapitelmarke und schauen da in 5 Jahren nochmal, ob die Prognose in die richtige Richtung geht. Ja, dann kommen wir mal ein bisschen zum Thema LinkedIn für Community Management. Ich mache mal so einen Vorschlag, das ein bisschen abzugrenzen, weil wie jedes soziale Netzwerk ist LinkedIn ja erstmal nutzungsoffen. Es ist ein bisschen eingeschränkter dadurch, dass es ein B2B-Netzwerk ist. Ne? Also es ist schon eher was Geschäftliches, so wie früher Xing mal platziert war. Und dementsprechend kann man ja auf so einem Netzwerk viele Dinge tun. Und ich finde, so Community Management ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt so Werbung oder Pressearbeit oder Social Media Management mache. Das heißt, wenn es uns jetzt bei Community eher um Netzwerke, Leute, die miteinander in Kontakt bleiben wollen, so Communities of Interest oder Communities of Practice zu einem bestimmten Thema wollen sich austauschen, für die ist dann irgendwie so Werbung und Selbstdarstellung und die ganze Timeline voller Grinse-Selfies und so eher störend, als dass es hilft. Da passen auch viel Terminologien nicht, finde ich. Also so Follower zu haben, ist halt was anderes als eine Community zu haben. Ne, das war, fand ich, auf Twitter auch schon so. Nicht allen Leuten, denen ich gefolgt bin, hätte ich jetzt zu meiner Community dazugehörig gesehen und umgekehrt wahrscheinlich auch nicht. Na, und so gesehen würde ich sagen, so, wenn ihr das mitgeht, wollen wir mal fokussieren heute auf diesen Ausschnitt. Wenn ich jetzt eine Community habe, also Leute, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, die sich vielleicht regelmäßig, wie jetzt Corporate Learning Camp hast du angesprochen, live sehen oder virtuell sehen oder Meetups machen, ne, die sich so halt um ein Thema ranken und regelmäßig interagieren, um voneinander zu lernen, ne, dass wir da mal diesen Ausschnitt machen und nicht über, ja, wie gesagt, Werbung, Social Selling und was man sonst noch alles dort treiben kann zu machen. Klingt das sinnvoll einigermaßen?
Ja.
Das klingt gut.
Sehr gut. Genau, dann habe ich mir mal... Weil so ein bisschen macht man es natürlich auch schon. Und auch in der, jetzt für die LernOS Convention und LernOS Community haben wir natürlich ein paar Sachen auch schon. Aber ich finde so ein Punkt, wenn andere Leute was übernehmen, ist ja auch immer ganz gut mal zu reflektieren. Wir haben mal so aufgeschrieben, was könnte man denn alles tun auf LinkedIn? Und das werfe ich mal so in den Raum und würde euch bitten, da einfach euren Senf dazu zu geben, wie ihr das seht. Gerne auch widersprechen, wenn ihr Sachen anders seht. Und ich fange einfach mal damit an, wenn ich jetzt so eine Community habe, gibt es ja verschiedene Varianten, die abzubilden auf LinkedIn. Mein Verständnis wäre, so ein ganz normales Profil, wie ich das habe als Person, kann ich zwar theoretisch machen, passt aber, glaube ich, nicht zur Policy von LinkedIn. Also ich glaube, da steht irgendwie drin, dass jedes Profil eine natürliche Person sein muss. Und das würde heißen, dass ich sozusagen eine sogenannte Unternehmensseite machen muss. Ne? So eine wie so eine Art Landingpage für was viele Unternehmen oder Organisationen auch haben. Also wäre das so eine Sache, wo ihr sagt, ja, das sollte man auf jeden Fall tun als Community, um da so eine Anlaufstelle zu haben auf LinkedIn.
Ich glaube, man kann gar nicht ohne das machen. Allerdings, was ich so ein bisschen schade finde, dass diese Community-Seiten oder Unternehmensseiten, Fokusseiten, whatever, also nicht diese Ich bin Sandra-Seiten, sondern LernOS Convention oder CRC, die sind vom Algorithmus halt auch so ein bisschen, naja, die werden halt bestraft, wofür auch immer. Und vielleicht ist es auch hart ausgedrückt. Aber die, ja, die Posts, die man über eine Unternehmensseite spielt, kriegen nie so eine hohe Relevanz oder Ausspielungsrate wie persönliche Posts. Das macht es tatsächlich ein bisschen schwer zu sagen, okay, wir machen jetzt hier eine Community, wir machen Unternehmensseite, weil das einfach auch nicht immer an die Menschen ausgespielt wird, das, was wir da eben vielleicht uns überlegen. Ne? Das sehen dann halt drei Leute. Und das,
Hätte ich eine Vermutung dazu, weil jedes Mal, wenn ich auf dieser Seite was mache oder auch jetzt den Podcast, habe ich ja als Event unterhalb der LernOS-Seite angelegt. Was du sofort als Fenster eingeblendet bekommst, ist, magst du nicht hier Geld einwerfen oder das Event sponsern, um die Sichtbarkeit zu erhöhen? Also das wäre meine Vermutung, dass im B2B-Umfeld, man sagt, die Einzelmenschen will ich quasi mit ihrem Profil haben, so ein bisschen wie Xing früher ja auch, so eine Sammlung der Karteikarten der Menschen in Deutschland war oder der Business Cards. Und da, wo das Geld sitzt, ist halt in den Marketingabteilungen der Firmen und die bremsen sich von der Reichweite runter, außer sie boosten oder wie immer das heißt, sponsoren quasi die Inhalte. Ne?
Ja, absolut.
Ein anderer Punkt ist da auch noch, wo ganz arg wichtig ist, Unternehmensseite hat einen großen Unterschied zum persönlichen Profil. Und zwar, mein Unternehmer kann ich folgen. Ich kann aber kein Kontakt sein. Also dieses gegenseitige Folgen funktioniert ja nicht. Beim Unternehmensseite ist es, ich folge dem Unternehmen. Ja, und beim anderen bin ich Kontakt, bin ich im Austausch. Es funktioniert ja auch nicht die Direktnachrichten. Also inzwischen geht es ja, dass man bei einem Unternehmer Frage stellen kann und dann die Admins von der Unternehmensseite, die könnte dann antworten. Ja, aber das ist kein richtiges Kommunizieren auf Augenhöhe. Und das ist halt auch ein großer Grund, warum da, ich sag mal, das nicht so ausgespielt wird. Da gibt es keine Interaktion eigentlich. Es gibt immer bloß die Interaktion irgendwo vom Unternehmer. Ich bespiele, ihr lest. Klar, sie können dann nicht auf meine Posts, können sie auch antworten, aber das unterstützt dann einfach der Algorithmus nicht so stark, ja.
Das ist eher wie eine Webseite von einer Firma im Unternehmen, ne? Wo ich eher also so One-to-Many-Kommunikation mache, aber nicht bidirektional.
Genau. Ja. Aber trotzdem würde ich schon auch vorschlagen für Communities, dass sie also so eine, ich nenne es immer auch nicht gern Unternehmensseite. Ich sage dann meistens irgendwo Think Tank-Seite. Für die Corona-Narrative haben wir ja auch sowas gehabt. Wir waren aber nie ein Unternehmer irgendwo und die CLC, das ist ein Unternehmer, gemeinnützige Unternehmensgesellschaft. Aber viele haben ja einfach nur eine Initiative oder eine Community. Dann nenne ich es gern irgendwo als Think Tank-Seite. Man hat dann halt einen zentralen Punkt, wo man die Werte, wo man den Inhalt, was man vertritt, anpreist und hat da irgendwie schon mal irgendwo so einen Kontakt. Andersrum, Leute oder Communities, die wo sich ein persönliches Profil zunutze macht, eben diese Interaktion darzustellen, die, wo eigentlich verboten sind, die versuche ich, also mit solche folge ich auch nicht oder solche mache ich keinen Kontakt und lasse aber auch nicht zum Beispiel in der Community, auf die LinkedIn-Gruppe Seite rein von der CLC.
Ja, wenn du's machst, gehst du halt, glaube ich, immer das Risiko ein, dass du entdeckt wirst und dir das Profil zugemacht wird und dann verlierst du ja auch alle Leute, die dir folgen. Also du kannst, glaube ich, nicht so einfach dein Personenprofil dann oder das Profil, was du missbraucht hast, umstellen, sondern du kriegst es wahrscheinlich weggenommen.
Ja, richtig, genau. Und du weißt ja nie, wer dahinter steckt. Das kann ja irgendwie ganz starke Missbrauch dadurch passieren.
Ich habe jetzt beide gleich gesagt, so Unternehmensseite macht Sinn. Eine andere Variante wäre ja, dass man eine Community abbildet als Gruppe. Im Fall der LernOS-Community haben wir das nicht. Im Fall der Corporate Learning-Community haben wir das. Das sind mittlerweile immerhin 11.000 Leute, glaube ich, drin. Gut 11.000 Leute. Das ist so ein bisschen meine Beobachtung, dass für 11.000 Leute da erstaunlich wenig passiert. Aber wie würdet ihr das einschätzen? Also so habe ich dann, sollte ich eine Unternehmensseite und eine Gruppe haben oder gibt es Fälle, wo es sinnvoll ist, nur eine Gruppe zu haben oder wo macht es vielleicht auch Sinn, beides zu haben?
Ich sag mal so, du hast vollkommen recht, dass für 11.000 Leute in dieser Gruppe ganz schön wenig passiert. Es ist halt immer diese Sache, ne, wenn niemand so hauptverantwortlich ist, also vielleicht auch mehr als eine Person, ne, und sagt, okay, ich bin jetzt hier in diesem Unternehmen und ich habe jetzt dieses Thema und ich pushe da meine Zeit, meine Energie rein und mach so ein paar Dinge, um die Community so ein bisschen, ich sag mal, wach zu halten.
Ja.
Weil du kannst nicht erwarten, dass 11.000 Leute interagieren.
Na, das ist klar.
Passiert ja nicht. Ne?
Aber 90-9-1-Regel hätte ich gesagt, ne? Das müssen ja, das wären ja 100, wären 1%. Die 100 Leute, wenn aktiv sind, dann passiert da schon ziemlich viel. Ne? Aber das würde ich sagen, haben wir nicht.
Nee, haben wir nicht. Da müssten wir wirklich noch gezielter wahrscheinlich irgendwelche Aktionen machen. Es sind wirklich sehr, sehr viele stille Mitleser, was eben auch frustrierend ist, ne, Oliver? Deswegen habt ihr ja auch gedacht, ihr macht jetzt mal so auch Aktionen, wo man sich treffen kann, dieses CLC-Lunch und auch das CLC-Welcome, wo man einfach die neuen Leute noch ein bisschen besser abholt. Also quasi auch Dinge, wo man sich mit den Leuten online dann tatsächlich trifft. Aber da kannst du ja nachher auch nochmal kurz sagen, Oliver, wie gut das funktioniert, ob das gut angenommen wird. Der Vorteil einer Gruppe ist aber definitiv gegenüber einer Unternehmensseite, ne, dass man dort interagieren könnte miteinander. Dass man halt, ne, zu bestimmten Themen sich austauschen könnte. Es könnte einen Twitter-Charakter innerhalb dieser Gruppe geben. Und dieses früher, wie früher, wir haben einfach reingeschrieben, Leute, ich habe jetzt gerade das und das gelernt oder ich habe jetzt mal auf den Knopf gedrückt, da ist das passiert. Also solche Sachen habe ich ja früher bei Twitter geteilt und dann kamen dann Reaktionen, ah, wie cool, das wusste ich noch nicht, prima oder so, ne? Sowas könnte man da haben, aber aus irgendeinem Grund, und das ist mir auch nicht so ganz klar, ehrlich gesagt, passiert es einfach nicht mehr. Seit Twitter eben so weg ist für uns, ist auch das Interagieren ein bisschen eingeschlafen. Und wir haben einiges probiert, wie gesagt. Ne? Und das ist alles so ein bisschen, ich weiß nicht, ob allgemein so ein bisschen die Müdigkeit
da. Habt ihr denn noch Gruppen, wo im Sinne von Community viel passiert? Ich weiß, ganz früher auf Xing, da gab es das. Da ist es dann irgendwann eingeschlafen. Da war dann eigentlich überhaupt keine Gruppe mehr, die für mich jetzt so Relevanz gehabt hat. Auf LinkedIn gab es das früher mal ein bisschen mehr, aber gefühlt auch nie so richtig viel. Die Working Out Loud Gruppe war zum Beispiel eine, die war zu einer bestimmten Zeit ganz gut. Die ist jetzt ja total vermüllt. Also da passiert dazu Working Out Loud eigentlich gar nichts mehr. Also habt ihr so Gruppen, wo man sagt, da kann man sich ein Vorbild nehmen, die funktionieren gut? Oder habt ihr auch jetzt keine Gruppen, wo ihr so einmal in der Woche oder so wenigstens reingeht?
Also ich habe zwei Beispiele, von Gruppe. Also klar, die Corporate Learning Community, vielleicht mal vorab noch. Aber allgemein bei der Gruppe, was die Sandra vorher schon angedeutet hat, da wird man ein bisschen vom Algorithmus bestraft. Das heißt,
auch?
Man ist in der Gruppe drin, aber man kriegt nicht automatisch, wenn jemand was postet, mitgeteilt, das, was gepostet wird. Also das heißt, das ist, wie du sagst, habt ihr irgendwo, wo ihr reingeht einmal. Das heißt, man muss aktiv reingehen. Was es hilft, es gibt ja diese Glocke, wo man in jeder Community aktivieren kann. Wenn man die aktiviert, da gibt es die Möglichkeit, alle. Also das heißt, dann werden alle Posts, sogenannt alle, wird man benachrichtigt oder relevanteste. Und da empfiehlt es sich immer auch, irgendwo alle auszuwählen, weil es wird immer noch nicht alle ausgespielt. Aber dann kriegt man ein bisschen mehr mit, was in der Community gepostet wird. Und wenn das jetzt zum Beispiel jeder machen würde, der wo auch interagieren möchte, dann würde das wahrscheinlich viel besser funktionieren. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, gerade beim CLC, wir haben dort, wie viel haben wir aktive Mitglieder bei den 11.356 Mitglieder, sind wir 1.742, das ist so die letzten 15 Tage gerechnet. Ja, uns fehlt ein bisschen die Aktivität. Uns fehlt ein bisschen die Aktivitäten. Da gibt's ja auch zwei Stati. Es gibt einmal den aktiven Gruppenbadge und manchmal passiv. Also da bist du nicht aktiv genug. Ja. Und beim aktiven Gruppenbadge, den verliere mir manchmal. Da wird dann auch, wenn du da draufklickst, also als Admin siehst du das dann. Da siehst du, dass du Diskussionen 2 hast und Beitragende 7. Also es geht.
Das ist die ganze Gruppe. Der Badge gilt für die Gruppe, nicht für einzelne Personen.
Ja, Ja, mhm. Genau. Das gilt für die Gruppe, aber der zählt auch nicht richtig hoch. Also das ist
ja, okay.
Und der Admin zählt auch nicht mit. Also das heißt, man muss irgendwas haben und dann kriegt man diesen aktiven Gruppe-Badge und dann wird man auch besser ausgespielt. Also das ist, dort beißt sich die Maus in den eigenen, oder die Katze in den eigenen Schwanz. Wo es gut funktioniert, wo es besser funktioniert, ist Chancen der KI zum Beispiel. Das ist auch eine recht schnell wachsende Gruppe. Und die hat mit dem Boris Thienert, habe ich da einmal gesprochen, der hat es noch rechtzeitig übertragen lassen, also von so einer privaten Gruppe auf eine öffentliche Gruppe. Ja? Und da gibt es ja auch so verschiedene Stati. Du kannst öffentlich sein und privat. Wir sind eine geschlossene Gruppe vom CLC zum Beispiel, wenn ich das als Beispiel nenne. Bei uns darf aber, also eine geschlossene Gruppe, bei uns darf nur jemand rein, wenn er bestätigt
wird. Bestätigt
wird, ja. Genau. Da kannst du natürlich auch schauen, dass noch gewisse Dinge, dass es da freischalten tust oder kannst du da offen machen. Die haben es offen beschossen, der KI, so viel ich es weiß. Und die haben auch, das hilft natürlich beizutreten, aber du hast dann auch oftmals Probleme, dass du halt viel sich selber präsentierende und Verkäufer hast.
Bei uns schon so, ne? Also in der Corporate Learning Community tue ich auch bestimmt 1-2 Posts pro Woche löschen oder unsichtbar stellen, weil das halt einfach ganz banal irgendwie Links auf kommerzielle Werbung ist, die überhaupt nichts mit der Community zu tun hat und gar keinen Bezug dazu. Und das natürlich, wenn du die Gruppe jetzt offen machst, dann brauchst du wahrscheinlich jemand, der 1-2 Stunden am Tag investieren kann, um die einigermaßen sauber zu halten. Ja.
Und die andere Gruppe war die New Work Women. Die habt jetzt demnächst, werden die 60.000 Gruppenmitglieder haben. Da wirst du auch zuklasse, also schaut jemand drüber, ob das wird akzeptiert. Und die haben sogar noch einen Schritt weiter gemacht. Die haben gesagt, sie prüfen jedes, also wenn du einen Beitrag schreibst, ne, liest das praktisch ein Admin. Schaut ja, drüber, ob es Werbung ist.
Ja.
Aber das ist viel Arbeit.
Ja. Und
wenn ich immer was schreibe dort drin oder Umfrage mache ich gern, die funktioniert richtig gut in so große Gruppe, wo funktioniert. Dann warte ich manchmal, also ich schreibe schon am Samstag, dass er am Montag irgendwo vielleicht erscheint.
Der ist nicht sichtbar, bevor nicht jemand auf den Knopf gedrückt hat. Also
ja, genau. Okay. Das muss jemand anschauen. Ja, ich schreibe dann meistens Direktnachricht irgendwie Anna oder Sven Franke. Kind mal freischalten.
Also das heißt, Gruppe höre ich so raus, wäre das Fazit, kann gut funktionieren, aber man sollte sich darauf vorbereiten, viel Zeit für Community Management, Moderation und so weiter haben zu müssen.
Richtig, richtig, genau. Also am besten, also ich tue auch nicht gern Vortanzen. Also Vortanzen in dem Sinn, dass ich irgendwo immer der Animateur rumspringe und sage, tu doch mal und interagiert. Das gut gelingen tut das immer auf so einem Event, wenn du das ermutigst, sie zum Teilen und dann sind sie auch dabei und nachher flacht es halt dann sehr schnell wieder ab. Da habe ich auch noch nicht das richtige Mittel, dass man das irgendwie viel, viel länger irgendwo hält.
Es gibt so ein paar Erweiterungsfunktionen noch. Also ich habe gesehen, war mir bisher auch nicht bewusst, bei Unternehmensseiten kann man theoretisch darunter nochmal Fokusseiten machen. Wahrscheinlich, wenn Unternehmen irgendwie einzelne Produkte darstellen will oder so. Und ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit für eine Unternehmensseite einen Newsletter zu machen. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen mit den zwei Sachen? Das haben wir nämlich beides bei der LernOS-Community noch nicht. Also weder Fokusseiten drunter, könnte man ja, was weiß ich, zu den einzelnen Leitfäden zum Beispiel oder zu sowas wie LossCon und auch ein Newsletter, wo ich sagen muss, mein eigener Newsletter, der funktioniert mittlerweile über die LinkedIn-Newsletter-Funktion besser als über die E-Mail-Newsletter-Funktion.
Ja.
Also da weiß ich nicht, wie da eure Einschätzung ist, ob man sagt, sowas wäre ein Versuch mal wert für eine Community.
Also ich finde es jetzt gerade spannend. Ich würde jetzt vielleicht nicht zu jedem Leitfaden eine Fokusseite machen, aber gerade dieses KI-Thema war ja so oder ist ja auch nach wie vor, ne, so ein Hype-Thema und ich finde, das hat fast eine Fokusseite verdient, weil da so viel passiert ist.
Ja, wir könnten wahrscheinlich in der Community nicht für einen Leitfaden? Also man könnte für eines anlegen, wenn ein anderer eins haben will, wüsste jetzt kein gutes Argument, ihm das zu verbieten, ne?
Nee, aber es muss halt dann auch wirklich eine Person sich drum so ein bisschen kümmern. Ne, drum kümmern. Also das wäre utopisch zu denken, dass du denn zum Beispiel alle Fokusseiten auch
nicht betreust.
Um Himmels Willen, ja, genau. Das ist eben immer die Sache, ne? Wenn wir eine Community sind mit lauter freiwilligen Menschen, gibt's ja immer die 3, 4, 5, ja, die sehr viel Zeit und Energie investieren. Ne? Ja.
Ich sage immer, Community ist wie Sportvereine. Alle wollen Turnier, ja. Aber 3 sind die, die es organisieren. Und ja. Das über 10 Jahre, ja. Die 3 gleichen.
Ja. Ja, es ist halt wirklich so. Das ja. ist auch immer die Person, ja. die die Küche aufräumt, ja. die kümmert sich dann halt auch darum. Genau, also es steckt auf jeden Fall Arbeit drin. Es sieht vielleicht erstmal nicht so aus, aber da steckt Arbeit drin, da steckt Energie drin. Egal, wo man nun eine Community gründet, man muss das schon immer so ein bisschen bespielen, ohne Vortanzer zu sein, wie du es gesagt hast, Oliver, aber eben schon so ein paar Punkte mitgeben, worauf die Leute überhaupt reagieren können.
Ja.
Ja. Ne? Mhm. Damit die Lust kriegen zu reagieren. Also man muss viel offener vielleicht auch Fragen stellen und dann eben gucken, ob Antworten kommen.
Das sind halt die, also ich finde bei den Medien spannend, wenn man jetzt mal so Push- und Pull-Medien unterscheidet. Ne, wenn ich so Unternehmensseiten habe, das ist ja eher Pull. Ich poste da was, dann kommt es ja darauf an, schauen die Leute da überhaupt rein, unterdrückt mich LinkedIn in dem Feed. Ich habe jetzt auch schon viele gehört, mittlerweile sagen, ich schaue da gar nicht mehr rein. Wenn du mich erreichen willst, schreib mir eine E-Mail. Ne? Da fühlt man sich dann so 20 Jahre zurückversetzt wieder.
Ja.
Aber klar, wenn LinkedIn das halt unterdrückt und du das Gefühl hast, in deinem Feed ist nur Werbung oder so, dann schaust du da auch nicht mehr so oft rein. Und da finde ich halt, ist so ein Newsletter zum Beispiel, auch wenn er über LinkedIn gepusht wird oder auch ein Event, bei dem einzelnen Event in der Community, wenn ich es anlege, kann ich ja auch mein Netzwerk direkt einladen dazu. Das ist was eher Push ist und halt je nach Einstellungen entweder im LinkedIn-Postfach oder in der E-Mail-Notifikation landet, was besser funktioniert gefühlt, als es nur ein Feed zu schreiben.
Ja, das definitiv.
Würde dir teilen als, ja.
Ja, ja. Also das mit den Events aber, die du auf LinkedIn anlegst, das ist auch so eine Sache, die ich sehe es ein bisschen kritisch, weil da kann man so leicht mal draufklicken und sagen, annehmen, prima, ne? Dann haben die aber noch gar kein Ticket gekauft.
Ja, ja, klar.
In dem LinkedIn-Event oben steht drin, ja, du musst dich anmelden, du musst dich wirklich anmelden. Und die Leute übersehen das gern mal und dann steckst du wieder 1000 Jahre Arbeit rein, jeden anzuschreiben, hier, du hast ja noch gar kein Ticket gekauft.
Ja, also die Mühe mache ich mir in der Regel nicht. Ich poste
für halt, die LernOS-Convention brauchen wir es ja auch nicht. Weil
ja
da
doch,
haben wir
aber da haben wir es auch. Da hatten wir auch Leute, die an dem Tag gesagt haben, wo sind jetzt hier die Einwahldaten?
Ja, siehst du.
Ich tue aber halt immer eine Woche vorher oder so unten drunter einen Kommentar schreiben, so Achtung, bei dem Link des Events auf LinkedIn ist irgendwie ein Anmeldeformular verlinkt und erst wenn ihr euch da ein Ticket geklickt habt, dann kommt ihr auch rein.
Ja.
Das ist
als ob der,
aber das sehen die Leute dann wieder nicht.
Ja, ja,
also
ist
das
so.
Wird denen nicht angezeigt, das ist halt.
Aber zumindest kann man dann sagen, read the fucking manual und ist nicht schuld dran oder so, ne?
Nee.
Es muss das im Prinzip im ersten Satz muss das wirklich drinstehen. Und ich
als selbst ich das, Oliver.
Ich mache mir da wirklich die Mühe dann auch. Also je nachdem. Also bei LernOS-Veranstaltung habe ich auch mal versucht. Glaub alle anzuschreiben, die sich angemeldet haben und hab's abgeglichen sogar. Entweder war es bei der Gesellschaft für Wissensmanagement oder bei LernOS. Und hab dann die Leute angeschrieben. Da ist natürlich auch immer gut, mit vielen Leuten zum vernetzt zu sein, sonst geht da irgendwie die Möglichkeit aus, die anzuschreiben, weil du da In-Mails brauchst. Das heißt, ich meistens, wenn ich so in der Vorbereitung bin und bin da in der Hauptkommunikation drin, dann versuche ich mich auch relativ mit vielen Menschen, die wo sich angemeldet haben, auch zum Vernetzen. Also sie sind ja in meiner Bubble, damit ich sie leichter kontaktieren kann. Aber was mir da halt auch schon passiert ist, und es ist dann ganz ärgerlich, dass ich dann halt einfach von LinkedIn gesperrt wäre.
Weil du zu viele Direktnachrichten schreibst?
Richtig, genau.
Okay. Das
sind irgendwo so 100, wo in der Woche, also so mehr wie 10, 15 am Tag sein. Und dann musst du es wieder verteilen, dann wird es wieder kompliziert.
Ja, ja.
Also das ist dann schon richtig.
Kannst dann auch durch Einwurf von Münzen kannst du es erhöhen dann. So ein bisschen wie früher in diesen Ferngläsern beim Wandern, wo dann die Fernglas zugegangen ist, musst du wieder einen Euro einwerfen.
Also es gibt ja dieses Super Premium, ja, da wäre das möglich. Ich habe nur diesen alten Premium-Zugang, wo ich rund 100 Euro im Jahr zahle. Die neue Premium-Zugänge, die kostet kostet ja irgendwo 30 oder 35 im Monat. Mhm. Und ist das, ich sag mal, wer jetzt sein Geld damit verdient,
ja.
mit der Aktion da drüber, ist das natürlich viel zu teuer. Ich würde aber gerne nochmal geschwind zum Newsletter zurückkommen. Newsletter ist doch aber eine gute Möglichkeit. Ich habe mir auch immer davor gescheut, weil ich gedacht habe, was schreibe ich denn? Aber ein Newsletter ist ja, wenn man den startet auf LinkedIn, ist ja nichts anderes wie ein Artikel. Und dieses Jahr habe ich mir zum Beispiel persönlich gesagt, irgendwie, ich möchte mindestens einmal pro Monat einen Artikel schreiben, also ein längerer Post, wo dann mehr an einen Blogbeitrag erinnert, wo man auch Bilder in der Beitrag oder auch Videos irgendwo reinbringen kann, dass es leichter lesbar ist, wo gut gegliedert ist. Im Prinzip, wenn man so ein Newsletter startet, und habe dieses Jahr im Januar das erste Mal gestartet, es ist genau gleich wie ein Artikel, bloß dass ich dann immer sage, ich mache mir jetzt ein Newsletter draus und die Regelmäßigkeit, da kann man einstellen, was man will, ob man monatlich oder wöchentlich oder täglich. Täglich macht keinen Sinn, aber
wöchentlich. Aber das wird nur angezeigt auf der Seite des Newsletters, ne? Das zwingt dich nicht
dann wirklich oder spart mich dann, wenn ich es nicht mache oder so. Zum Beispiel habe ich jetzt der erste im Januar gehabt und die Ausspielung ist halt genial. Also ich habe den Newsletter gestartet und habe dann jetzt zwei Monate später habe ich 1600 Abonnenten von meinem Newsletter, wo ich einmal bis jetzt geschrieben habe. Also das ist, weil da jeder angeschrieben wird, genau.
Genau,
jeder
das wäre jetzt spannend, auch ein Newsletter von einer Community- oder Unternehmensseite im Vergleich zu einer Personenseite. Was ich spannend finde, wenn man Newsletter als Einzelperson schreibt, ist ja, sobald ich jemand folge auf LinkedIn und der hat ein Newsletter, wird mir gleich angeboten, den zu abonnieren.
Richtig.
Also ich habe diesen Punkt, wo ich einen Touchpunkt mit der Person ohnehin habe. Ne? Ist das bei Newslettern, die ich von der Unternehmensseite ausschreibe, auch so? Also wenn ich jetzt der Unternehmensseite der Community folge, wird mir da dann auch die Newsletter-Option angezeigt oder funktioniert es da anders? Ich glaube, ich habe das schon noch nie gesehen.
Ich würde schon sagen, bin mir aber auch nicht ganz sicher.
Lass es uns einfach ausprobieren.
Ja, das können wir machen. Weil ich finde, du noch gesagt hast mit diesem Aufwand, ne, jetzt bei sowas wie LernOS Community, da geht es ja vielleicht jetzt in der Community gar nicht unbedingt drum, da möglichst schöne, umfassend designte Newsletter regelmäßig rauszubringen, sondern man braucht halt eine Möglichkeit, die Leute, die es interessiert, in dem Moment, wo es irgendwas gibt, informieren zu können. Ne, also jetzt ist ein neuer Leitfaden da. Hier ist eine Learning Circle Experience, könnt ihr mitmachen, um den Leitfaden auszuprobieren. In zwei Monaten ist die LostCon. Und das kann ja auch sehr spartanisch sein. Also das kann, theoretisch kann so ein Newsletter jetzt für so ein Community-Event einfach wie ein Tweet sein oder zwei Absätze Text. Und auch nur dann, wenn es was gibt. Also nicht jetzt wie so ein Marketing-Newsletter, ne, wo man sagt, wenn nicht alle Woche was kommt, verliere ich Leute oder sowas, ne?
Ja, finde ich auf jeden Fall spannend, ja.
Interessanter ist auch noch, dass man bis zu 5 Newsletter als eine Person haben kann. Und das habe ich vor kurzem mit jemandem gesprochen. Der ist im HR-Bereich, der hat zu verschiedene Bereiche im HR, sagst du HR-Recruiting, HR mit KI oder so, hat er verschiedene Newsletter.
Mhm.
Und so könnte man nicht das, was auch die Sandra vorher erwähnt hat, könnte man dann wirklich so einen Newsletter machen für also bestimmte Bereiche KI mit LernOS oder Führung oder Diversity, wo dann spezielle Themen bespielt wäre. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee.
Ja, und das finde ich aber ist ein Punkt, den man sich gut überlegen muss, weil ich finde, wenn ich einen Newsletter für eine Community habe und mich für den anmelde, dann fände ich es jetzt als jemand, der sich angemeldet hat, völlig okay, dass ich da nur was krieg, wenn es auch was gibt. Also wenn die nächste Veranstaltung ansteht oder die Mitgliederversammlung ist oder es einen Treffpunkt auf der Co-Petri gibt oder so. Während wenn ich mich jetzt für einen Newsletter anmelde, wo irgendwas mit einem Thema im Titel steht, würde ich erwarten, dass ich regelmäßig dazu informiert werde.
Okay.
Also nicht so on demand, jetzt gibt's was, sondern also so einfach vom Gefühl, ne, von der Erwartungshaltung. Mhm. Am Ende, wenn du angemeldet bist, macht es eh keinen Unterschied. Ne? Weiß nicht, ob man sich wundern würde, wenn ich mich jetzt auf dem LinkedIn-Newsletter anmelde und da zwei Wochen nichts kommt. Also ich habe das gar nicht im Blick, so wo ich angemeldet bin.
Ich auch nicht.
Das ist richtig, genau.
Na okay, Aber das nehme ich mal als Marker mit, also so zumindest mal drüber nachzudenken, für die LernOS-Community als Ganzes ein Newsletter zu starten.
Ja, aber auf jeden Fall ist es auch wieder sowas, ne? Wir geben dann Informationen raus. Es ist noch nicht so toll
mit der Interaktion.
Ja. Ne? Also weil du kannst dann zwar dein Like setzen, du kannst auch ein Newsletter kommentieren, aber ich erlebe das zumindest, dass das nicht so viel gemacht wird. Also da könnte man auch mal mit Christian Kaiser reden, der hat ja hier
sein. Wollte gerade sagen, dass der LinkedIn-Newsletter hält.
Ja, genau. Wie das da so läuft. Und er markiert ja dann auch alle Menschen, die er im Newsletter erwähnt, damit wir das auch alle sehen und ein Like geben. Also das, ja.
Aber es ist relativ, wie soll ich sagen, früher bei E-Mail-Newsletter, also wenn man so E-Mail, ich verschicke mein Newsletter traditionell als E-Mail-Variante und als LinkedIn-Variante und ich stelle den gleichen Content auch nochmal im Blog, damit er von der Suchmaschine gefunden wird. Und der E-Mail-Newsletter ist vom Gefühl eine totale Blackbox. Also da spricht dich mal jemand auf einer Veranstaltung an und sagt, da hatte ich den Tipp her oder cool, dass du das immer wieder schreibst, aber auf den Versand des einzelnen E-Mail-Newsletters kommt so gut wie gar nichts zurück.
Ja. Das stimmt.
Und ich finde aber auch bei den LinkedIn-Newsletter hat man jetzt unten drunter nicht wie in so einem Reddit-Thread oder so eine ewig fachliche Diskussion, sondern meist sind da, was weiß ich, sagen wir mal 2, maximal 3 Handvoll Kommentare und davon ist die Hälfte oder 2/3 danke, dass du mich erwähnt hast. Übrigens, hier ist auch noch meine Veranstaltung.
Ja, genau.
Also das ist jetzt nicht der Ort, wo man irgendwie das Gefühl hat, man taucht da tief in die fachlichen Themen des Newsletters ein.
Hm. Nee, leider nicht. Das ist zu dünn oft, gerade unter unter Artikel oder Newsletter, ja.
Okay, also machen wir mal einen Haken an Newsletter und gehen mal zu den Posts und zu den Beiträgen. Ne? Ich hatte ja schon gesagt, wenn ich so poste als Unternehmensseite, da wäre ich vielleicht gebremst. Das heißt, für jetzt sowas wie Promotion von der LossCon ist wahrscheinlich spannend, auf jeden Fall auch, dass die einzelnen Menschen posten. Der Hans hat er im Chat geschrieben, wie geht man denn um mit LinkedIn als LinkedIn für Werbe- und Marketingzwecke? Ich habe jetzt auch schon oft Leute wieder entfreundet, die mich mit Werbenachrichten beaufschlagen. Das kann ich total unterschreiben. Also wenn mich Leute kontaktieren, wenn ich die nicht kenne, bin ich da eh skeptisch. Aber auch manche, die ich kenne, tue ich bestätigen. Und dann kriegt man da auf einmal ganz viel Werbung und eigentlich gar kein Content. Ich erinnere mich noch früher in Twitter, weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hatte, Martina Röll oder so, da gab es mal so eine Regel, jeder 12. Post darf nur Werbung sein, sonst verliert man Follower. Keine Ahnung, wo die Zahl herkommt. Und das finde ich eigentlich so ganz, sowas irgendwie zu haben, ne? Also so Erfolgskriterien, was sind denn eigentlich die Inhalte der Posts? Da würde ich gerne noch mal ein bisschen drüber sprechen. Also zum einen hat man die Möglichkeit, Text zu machen oder Foto oder Video in den Posts.
Mhm.
Dann ist so ein typisches Ding, gerade jetzt bei Community-Events und Community-Arbeit, man hat oft Links nach extern. Da gibt's so, ich nenne es immer Link im ersten Kommentar-Phänomen. Also, weil einen wahrscheinlich der Algorithmus bestraft. Der will ja die 2 Augenbälle irgendwie auf der eigenen Plattform mit der eigenen Werbung halten. Wobei ich mir immer nicht vorstellen kann, dass der Algorithmus nicht merkt, wenn der Autor im ersten Kommentar einen Link postet. Und so ein bisschen dieses Frequenz, also wie oft posten, oft bei den ganzen LinkedIn-Lehrern ernannt oder selbst ernannt, hört man dann, was weiß ich, alle 3 Tage nur und den nochmal boosten. Das ist eigentlich sind so ganz andere Empfehlungen wie auf Twitter. Also auf Twitter habe ich früher teilweise 20 Mal am Tag geschrieben und auch nur 2 Sätze oder halt dann geschrieben, wenn es was zu sagen gab und nicht, wenn ich dem Algorithmus damit gefallen habe. Also wie ist so, was sind so Good Practices rund ums Posting, die ihr kennt?
Ich sag mal, es gibt wirklich viele solche Empfehlungen, will ich das mal vorsichtig nennen. Ne? Und ich denke mir ganz ehrlich langsam, ist mir egal. Ist mir egal. Ich poste, wann es mir gefällt, wie es mir gefällt. Allerdings beachte ich schon, dass ich nicht innerhalb von 18 Stunden, meistens beachte ich das, 2-mal poste, nur weil mir gerade noch was eingefallen ist, weil das wird wirklich abgestraft. Dann geht der erste Post. Der wird dann einfach wie vergessen.
Mhm.
Aber ich will mich da einfach auch nicht mehr so, das macht doch dann auch gar keinen Spaß mehr. Ne? Also wenn man einfach immer nur darüber nachdenkt, oh Gott, kann ich das jetzt so machen, kann ich das jetzt so machen? Der Algorithmus sagt so und es verändert sich auch permanent. Also es ist tatsächlich so, du wirst abgestraft, wenn du einen Link reinpostest in deinen Post. Du wirst aber auch inzwischen abgestraft, wenn du ihn in den ersten Kommentar machst. Deswegen ergibt es eigentlich keinen Sinn mehr.
Ja.
Was empfohlen wird jetzt, und das ist so gaga, finde ich ehrlich gesagt, dass du so ungefähr 15 Minuten wartest und dann den Link erst in deinen Beitrag mit Bearbeiten reinpackst. Aber okay, du musst auch wirklich länger als 10 Minuten auf jeden Fall warten, weil wenn du deinen Post innerhalb von 10 Minuten nochmal veränderst, wird das auch abgestraft. Also es gibt einfach, also man wird verrückt, ne, wenn man das wirklich alles beherzigen möchte. Und da kann man Cracks folgen, die das immer wieder auch schreiben, was man beachten soll. Aber ich glaube,
also da, Olli schaut ja wahrscheinlich schon mit den Hufen.
Aber, ja, wahrscheinlich. Oh Gott.
Ich würde zu sagen, bei mir ist halt mittlerweile echt so, dass ich mir denke, ich springe nicht über diese ganzen scheiß LinkedIn-Stöckchen. Wenn ich den Link da reinschreibe und die strafen mich ab und die machen das bei allen, dann geht ihre Plattform halt vor die Hunde und dann wird es eine andere Plattform geben. Ne, also dieses sozusagen sich dem Algorithmus andienen irgendwie, das da bin ich zutiefst, weiß ich nicht, das ist für mich einfach nicht soziale Medien. Für mich, da bin ich vielleicht Twitter verseucht noch, ne, irgendwie ich folge jemand und dann will ich irgendwie, dass alles, was die Person postet, in meiner Timeline landet, so wie bei E-Mail. Wenn Google sagen würde, keine Ahnung, wenn du bei uns nicht Geld einwirfst, dann kommt nur jede 10. von deinen E-Mails an, dann würde ich ja, was ist denn das für ein Medium?
Oder per Android-Handy irgendwie jede 10. Anruf.
Genau. Jeder 10. Anruf, weil du, der eine ist bei Vodafone und der andere ist bei Telekom oder so. Also das ist, finde ich, ein totales Unding.
Kann befreiend sein.
Aber wie ist deine Sicht, Olli?
Bei mir war ja mal Working Out Loud ein Thema, war für mich, ich möchte LinkedIn-Algorithmus besser verstehen. Und da habe ich lange rumgemacht und auch noch Erkenntnis gesucht auf der Suche nach dem Stein der LinkedIn-Weisheit. Es ist schwierig. Also es gibt eine gute Anlaufstelle, das ist der Richard van der Blom. Der hat ja so einen Algorithmus-Report, schreibt der so alle paar Monate, alle halbes Jahr vielleicht. Und da bin ich jetzt, also die habe ich mir immer zu gut
zu Gemüte geführt.
Zu Gemüte geführt. Und habe da immer geschaut, aber der letzte war dann 123 Seiten. Da habe ich einfach zu mir gesagt, too long, didn't read. Also das war mir dann zu komplex. Aber was habe ich dann gemacht? Ich bin begeisterter irgendwo, gehe gern mit KI um und baue mir dann auch GPTs und habe mir dann ein GPT gebaut. Ein LinkedIn Algorithmus Advisor GPT. So. Der heißt LI. LinkedIn darfst du ja nicht nennen, weil irgendwo es darf kein Eigenname drin sein. Genau, sonst tust du gegen die Community-Regel verstoßen bei OpenAI auf der Plattform. Und da habe ich einen GPT gebaut, wo ich einfach Sachen fragen kann. Da kann ich, zum Beispiel habe ich jetzt gefragt, wie stark wird man bestraft, wenn man einen LinkedIn-Post integriert, weil es dann wirklich Erklärer interessiert hat. Also bis 2022 war es so, du bist bis 50% weniger Reichweite abgestraft worden im Vergleich zu Post ohne Links. 2024 war es dann nicht mehr ganz so hart, da waren es dann 20-30% weniger Reichweite. Ja. Gibt Tricks, wie man umgehen kann, haben wir schon gehört, Link im ersten Kommentar setzen, das geht natürlich, aber ist immer alles aufwendig. Und wenn du mehrere Links hast, ist dann schwierig. Link nachträglich, ist auch schon gesagt worden, 5-10 Minuten später. Also so kurz danach habe ich es nie gemacht. Was ich immer gemacht habe, einfach, dass die Leute, also im Kommentar habe ich es eingefügt, ja. Wenn es ein externer ist, wenn es ein LinkedIn zum Event ist, LinkedIn-Event füge ich den ein, das ist auch gar nicht so schädlich.
Ist das denn beim Event zum Beispiel besser, dass man, wenn man jetzt einen Post macht, wo man jetzt zum Beispiel der NOS-Convention auf die hinweist, dass man auf LinkedIn ein Event anlegt, dort ist dann der Link zur eigentlichen Event-Plattform und in dem Beitrag linkt man auf den LinkedIn-Event und nicht auf die externe Plattform?
Genau, am LinkedIn-Event auf die externe Plattform. Also da ist der Link dann praktisch der externe Link, aber im Beitrag auf, genau, so, okay. So mache ich das.
Ja.
Und damit, wenn ich wirklich noch was Externes auf Seite verweisen will, weil es eine Studie ist oder so, ja, dann mache ich es meistens auch im Kommentar und dann später einfach der bessere Lesbarkeit willen, gehe ich dann wirklich hin und tun manchmal auch noch ändern, ja.
Gut ist, wenn man zu zweit oder zu dritt ist, weil dann kann eine zweite Person, irgendwer halt einen Kommentar drunter schreiben. Manchmal schreiben wir auch selber einen Kommentar drunter. Also wenn wir für LernOS posten, Olli, du machst das auch immer so gern, ne? Du postest was als LernOS und kommentierst als Oliver. Ja. Und dann könnte LernOS da drunter dann wieder den externen Link posten, weil wenn es dann nicht mehr im ersten Kommentar ist, sondern im zweiten, ist es auch wieder okay.
Und das dann so dieses innerhalb der ersten Stunde, was an den Interaktionen passiert oder so, fließt dann die Reichweite ein.
Ja. Ja, auch wenn man so viele Leute taggt, ne? Manche denken ja, okay, ich tagge jetzt hier 20 Menschen, dann sehen die es zumindest und liken es. Wenn die das aber nicht innerhalb der ersten Stunde tun, wird es abgestraft. Also ist das auch
so. Also nur anfangen, die Leute anzurufen und zu sagen, du musst jetzt in 20 Minuten was liken.
Telefonhotline einrichten, genau.
Ja. Na, wir haben uns dann halt immer die Links hin und her geschickt. Hier, ich habe was gepostet, like mal, so ungefähr. Und dann, ja.
Was aber geht, wo man nicht abgestraft wird, ist, wenn man die Leute in Kommentare taggt. Ja? Weil da, wenn da jetzt jemand nett draufklickt, wird man nicht abgestraft.
Mhm.
Das ist gut zu wissen.
Ja. Okay, da auch wichtiger Tipp. Ich hatte noch ein Ding, Kategorie, wir waren Twitter nach. Auf Twitter hat sich die Kultur der Hashtags entwickelt. Sowas wie Tweetchat und so waren ja massiv abhängig von Hashtags. Alle Barcamps hatten eigene Hashtags. Theoretisch gibt es die Hashtags ja auf LinkedIn auch. Da gibt es auch durchaus welche, die ziemlich viele Follower haben. Ich nutze es auch sowohl in meinen Beiträgen als auch Hashtags zu folgen. Das bekommt man dann, wenn man die Timeline auf Neueste umstellt. Zumindest das Gefühl, auch alle mit. Wie ist da so eure Sicht auf Hashtags in Kombination mit LinkedIn? Für die, die gar nicht wissen, was es ist, ist einfach Gartenzaun, das Hash-Symbol auf Englisch vor ein Wort schreiben, dann wird es verlinkt und wenn ich draufklicke, sehe ich quasi alle Posts, die mit dem Hashtag versehen sind.
Also Oliver, ich benutze sehr selten Hashtags, ehrlich gesagt, weil ich selber suche niemals nach Hashtags. Da bin ich irgendwie noch nie so gewesen.
Das sucht natürlich auch nicht danach, aber sobald man auf den Hashtag klickt, kann ich dem Hashtag folgen und dann kriege ich sowohl auf Mastodon als auch LinkedIn, ich habe das Gefühl, alles oder sehr viel in die Timeline, was unter dem Hashtag passiert.
Ja. Mache ich trotzdem irgendwie nicht. Obwohl es sinnvoll klingt, ja. Irgendwie bin ich aber nicht so, ja.
Ich meine, es gibt ja auch nicht so wie früher TweetDeck auf Twitter, ne? So diese Multi-Spalten-Clients, wo man dann, wenn ein Event war, hatte man irgendwie zählt, ich hätte jetzt kurz diese Woche das Corporate Learning Camp, CLC 25 in einer Spalte auf TweetDeck offen, ne? Und die würde dir halt zeigen, was wird gepostet unter dem Hashtag. Aber ich habe das Gefühl, die Kultur gibt's auf Twitter, auf LinkedIn überhaupt nicht oder wenig zumindest.
Also Hashtags werden schon genutzt, gell? Aber manchmal wird es dann auch zu viel genutzt. Und es war ja auch mal die Ankündigung, irgendwie Hashtags fallen weg.
Habe ich auch mal gehört, ja.
Genau, und hat dann viele auch geteilt, auch viele, die wo schon nah dran sind in dem Thema und immer informiert sind, aber es war trotzdem sind sie nicht weggefallen. Was ich manchmal gern mache, ist noch Hashtags suche, aber das Hashtags suche, das funktioniert nicht so richtig im Suchfeld, wenn du da Hashtag irgendwo Learnings eingibst und entweder mit der Maus tippst oder auf alle Anzeigen kriegst und manchmal siehst du dann nicht, wie viele Follower da drauf sind auf den Hashtags. Irgendwie habe ich da auch noch so richtiges raus. Wenn ich dann einmal eine Suche habe, also von dem URL, dann sehe, was drin ist und tausche dann bloß das Wort aus, dann kann man anzeigen, wie viel irgendwie dem Hashtag folgt oder so. Aber generell würde ich sagen, so 3 bis 5 Hashtags kann man schon verwenden. Und das ist dann funktioniert eigentlich auch recht gut. Es gibt ja, wir können ja unterscheiden in generische Hashtags, so Branche-Hashtags, wo viel Reichweite haben, so vielleicht so Community-Management oder Event-Marketing, Networking. Die haben natürlich ganz viel Reichweite, aber das wird halt auch eine Mischung sein. Wenn man jetzt lauter, wenn man es fünf nehmen würde mit so richtig Schlagwörter, dann würde es sich verlieren. Und dann wäre es vielleicht auch gut, so generische Hashtags, wie gerade gesagt, oder auch themenspezifische Hashtags, wo dann zum Beispiel Hashtag Gloscon 25. Ja, nehmen wir es themenspezifisch und dann vielleicht noch eigener Event-Hashtag. Gut, das wäre jetzt Lust von
Community. Und ich glaube, im Zuge der Community-Arbeit auch darauf hinzuweisen, ne? Also halt den Leuten zu sagen, wenn ihr postet, nutzt den Hashtag und auch mal zu zeigen, das ging mir letztes Jahr bei der LostCon ein paar Mal so, ich habe den Leuten gezeigt, es gibt LostCon24 als Hashtag und dem könnt ihr auf LinkedIn folgen und da hat man ganz oft in große Augen geguckt, schon beim Wort Hashtag und dass man ihm folgen kann, würde ich jetzt sagen, 80-90%, denen war das gar nicht bewusst, ne? Die vielleicht jetzt so diese Twitter-Kultur nicht mitbekommen haben, wo das gang und gäbe war. Ne?
Ja, das stimmt. Richtig. Beim Hashtag war ja früher immer auch irgendwo, dass man nicht einen Hashtag nimmt, also auf Twitter war es irgendwie, wo nicht zu kurz war, wo dann x-mal verwendet worden ist, weil es halt doch irgendwo in der Welt gab, sondern eindeutig, aber halt auch nicht zu lang. Ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor wir dann so langsam auf die Abschlussgerade einbiegen, und zwar heißes Thema KI. Man sieht da durchaus viele Leute, die so ihre Bilder für LinkedIn mit KI generieren lassen, vielleicht sich sogar Texte schreiben lassen. Ich dachte, wir machen das mal wie so ein Reaction. Also wir fragen mal ChatGPT, was man mit KI für LinkedIn machen kann, und dann könnt ihr mal euren Senf dazu geben, wie ihr das seht und ob ihr dem zustimmt oder ob ihr eine andere Sicht habt.
Okay.
Was kann man mit künstlicher Intelligenz machen, um Communities auf LinkedIn zu unterstützen?
Künstliche Intelligenz kann Communities auf LinkedIn auf verschiedene Weise unterstützen. Erstens kann sie dabei helfen, Inhalte automatisch zu moderieren und unerwünschte Beiträge zu filtern. Zweitens kann sie personalisierte Empfehlungen für Beiträge und Diskussionen geben, um die Mitgliederbindung zu erhöhen. Drittens kann sie helfen, Trends und Stimmungen innerhalb der Community zu analysieren, um gezielt auf die Bedürfnisse der Mitglieder einzugehen.
So, was sagt er denn dazu? Wie ist so eure Sicht KI mit LinkedIn?
Kannst du nochmal wiederholen, sag ich.
Also ich finde das, was sie jetzt genannt hat, ich würde sie jetzt mal sie nennen,
ja.
Das finde ich eigentlich alles richtig schlau. Ne? Also sich Dinge zu automatisieren, ne? Wenn du sagst, du hast da eine Möglichkeit, statt dass du jetzt immer die zwei blöden Werbeposts aus der Gruppe löscht, dass das eine KI macht, das wäre natürlich genial.
Aber sowas gibt's sowas? Gibt es irgendwie einen Bot, dem ich irgendwie auf ein KI-Nutzungsrecht geben kann? Sowas kenne ich gleich gar nicht.
Also das wären schon Agent, wäre das dann schon.
Ne? Ja.
Der Operator vielleicht.
So Operator, ja.
Ja, also ich kenne mich mit sowas gar nicht aus, ich sag's euch gleich. Ne?
Also das heißt, jetzt so aus eurer Sicht, mal unabhängig davon, was uns ChatGPT vorschlägt, macht ihr irgendwas mit KI im Kontext von LinkedIn oder gar nicht?
Nee. Im Kontext, also, ja.
Ja, erzähl mal. Mhm.
Ich habe mir viele GPTs gebaut, wo mir helfen. Und zum Beispiel, wo ich noch KI Insight, die Sparkamp vorbereitet habe, da habe ich dann ein GPT gebaut, wo mich praktisch, das waren dann 10 Themengebiete, und dazu musste mir Dings suchen, Leute, die wo Sessions weitergeben, ja. Und da habe ich dann vereinfacht, auch für die Track zuständig waren, wo das dann, ich sag mal, hilft dabei zu formulieren, ein Post, wo sie in ihrem Netzwerk einen Beitrag postet, wo es das ersichtlich ist, dass sie genau in diesem Bereich zum Beispiel irgendwo bilderzeugende KI jemand sucht, wo Session gibt, also so Sachen, auch für Corporate Learning, aber auch. Also das ist zum einen mal, wo man einfach dabei unterstützt, und das war dann gleich irgendwo als Post, als E-Mail, gleichzeitig aber auch als Tweet oder als Mastodon oder Thread mit 500 Zeichen. Also es waren dann gleichzeitig irgendwo praktisch vier Variationen. Also sowas zum Beispiel. Ich selber nutze schon auch KI, also die ChatGPT hauptsächlich auch zum Erzeugen, aber nicht vollautomatisch. Ich habe es natürlich in der Zwischenzeit, weil ich Memory-Funktion nutze, sehr intensiv, weiß praktisch ChatGPT, wie ich schreiben würde. Das heißt, es wird fast keiner sehen, ob ich das jetzt schreibe. Vielleicht ein bisschen mehr Schreibfehler, ja, okay. wenn ich vielleicht mir die Zeit nicht nehme zum Korrigieren. Aber von der Art her, wie ich schreibe, hat sich ChatGPT mir da ganz schön angenähert. Und da kann ich natürlich viel mehr irgendwo, also es ist immer das Thema, was ich habe, wo ich dann vielleicht besser noch ausführen tue oder eine Sache, wo ich mir auch kreativ unterstützen lasse, wo ich mir dabei helfen lasse. Mhm. Aber es heißt nicht immer unbedingt, das muss ich darauf hinweisen, dass es dann schneller geht. Also ich bin überzeugt, Sandra, die wo sehr schnell ist mit Erstellen von einem Post, ist in viele Fälle wird sie schneller sein wie ich mit der KI. Warum? Weil ich genau mein Prompt schreibe und spezifisch, also nicht so generisch irgendwie, mach mir mal einen Post über Community Management, dann sage ich schon ganz genau, was mir wichtig ist, worauf der Schwerpunkt liegt, aus welcher Sicht es herausgestaltet ist und in welcher Rolle ChatGPT es schreiben soll.
Ja.
Und dass er strukturiert sein soll, dass er leicht lesbar sein soll. Das ist, wenn Sandra den Post schreibt, schreibt sie das automatisch leicht lesbar und strukturiert, wie sie es will. Also das heißt, ich muss dem ganz genau vorkauen, was er macht, und dann macht er es gut. Aber manchmal brauche ich dann auch für so einen Post, kann ich auch mal eine Stunde brauchen. Ja.
Ich finde halt, gerade im Community Management ist der Grat sehr schmal. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, einfach Werbung mache irgendwie und ich kriege einen Werbenewsletter oder sowas, dann denke ich mir, oder da geht man ja schon davon aus, das hat halt eh irgendeine Werbeagentur geschrieben oder der Assistent vom CEO und das wird jetzt gepostet. In so einem Fall fände ich es, glaube ich, auch nicht so wichtig, ob es dann eine KI geschrieben hat oder die Werbeagentur. Aber im Community-Kontext, für mich persönlich macht es schon einen Unterschied, ob ich das Gefühl habe, Corporate Learning Community, da kommt irgendwie ein Newsletter und den hat der Karl-Heinz geschrieben, oder da kommt ein Newsletter, da hat der Karl-Heinz 3 Worte in ChatGPT geschmissen und hat den geschrieben. Egal wie sehr die KI den Karl-Heinz imitieren kann. Ich finde, so im Community-Bereich geht es so ein bisschen in die Richtung, wenn man bei Leuten das Gefühl hat, so die Geburtstagskarte, die eh schon keine Papierkarte mehr ist, sondern per WhatsApp kommt, hat dann auch noch die KI gemacht in 10 Sekunden. So, ja, also da, ich habe so ein komisches Gefühl dabei irgendwie.
Ja, ja. Das Gefühl teile ich absolut. Ich denke, gerade im Community-Management ist es wichtig, dass wir noch als Menschen erkennbar sind. Ne? Das ist jetzt sehr plakativ gesagt, aber ich finde, umso digitaler es wird, umso mehr wir KI verwenden, umso mehr wird es auch wichtig, dass wir ja zeigen, wir sind menschlich und wir haben ja Emotionen, weiß ich nicht. Ne? Also da ist ja noch mehr dabei, als eine KI kann. Deswegen, ich schreibe tatsächlich alles selber. Ich verwende auch niemals KI-Bilder, weil ich das furchtbar schrecklich finde. Weil ich denke, ich will möglichst echt sein.
Mhm.
Und ich finde, in der Community ist Authentizität, glaube ich, wichtig, ne, dass man wirklich weiß, es ist jetzt Karl-Heinz und nicht Karl-Heinz KI.
Das heißt, man kann viel machen, aber wir machen so ein bisschen rotes Ausrufezeichen, gut überlegen, was man damit macht, auf jeden Fall.
Ja.
Also auf jeden Fall.
Ich finde KI gut, wenn man Dinge sich automatisieren kann, ne, die einen so nerven, wo man denkt, ne, das finde ich schon alles prima. Und ich benutze es auch manchmal, zum Beispiel so für einen LinkedIn-Slogan oder so, kann man wunderbar mal ChatGPT fragen. Ja. Da kommt man manchmal auf solche Sachen, kommt man gar nicht so, ne?
Ja, ich fand jetzt auch den Use Case mit dem Umschreiben, ne? Also ich hatte jetzt eine Weile.
Ja, mit DeepL Write zu nehmen, ist immer eine gute Idee übrigens.
Eine Weile irgendwie auf LinkedIn und Mastodon und Blue Sky das gleiche gepostet. Und wenn man da halt nicht anfängt mit der Plattform, die geringsten Zeichen hat, ne, dann, ich glaube, LinkedIn hat die meisten mit 4.000 oder irgendwie so. Mhm. Also da stößt man eigentlich selten dran. Aber dann ist man auf Mastodon, je nach Instanz irgendwie, ich glaube, bei uns sind es 400. Also, oder 800 oder so, ne, da wird es dann schon schwieriger. Und weiß ich nicht, was Blue Sky hat. Also da muss man dann ganz oft das auf viele Häppchen aufteilen.
Mhm.
Und sowas ist natürlich cool, umschreiben zu lassen oder auch zusammenfassen zu lassen oder so. Ne? Das finde ich auch nicht schlimm.
Ja, das stimmt.
Und da kann man ja natürlich auch gut so GPTs bauen für eigene Anwendungen oder für Events, wieso nicht? Für Events, ja, ne, wo das dann umschreibt. Wenn ich zum Beispiel jetzt gerade, immer ein Beispiel. Die Sandra hat es vorher schon angedeutet, dass ich diese Onboardings mache, CLC, Lunch and Network, aber auch die Abendsveranstaltungen, die CLC Inspire Network, wo man kurz einen Impuls gibt, 10 Minuten, und wo man dann in Liberating Structure, in Gruppenarbeiter geht und ins Netzwerk. Mhm. So, wenn ich solch ein Event anlege, also gerade die, wo sich unterscheidet jedes Mal, dann würde ich das natürlich schon oder mache ich das schon auch vorbereitend in ChatGPT, gebe die Informationen mit, wann das ist, wenn ich sich anmelde und wer das Programm, wenn ich schaue, die Informationen habe, wer der Impuls gibt. Und da kann ich dann ausgehend von diesem Chat, auf den greife ich dann immer wieder zu.
Kannst du kann bedienen, ich dann ja wie so genau, Textbausteine oder so.
Ja, kann ich dann auch sagen irgendwo, schreib mir jetzt nochmal einen Post, zum Beispiel von dem Blickwinkel der Corporate Learning Community von der Unternehmensseite oder für den Community-Bereich oder für eine andere Community, in eine andere Community, wo ich das mehr techlastig mache oder so. Da kann ich das dann sehr schnell anpassen. Also so Anpassungs-Posts ausgehen zum Beispiel von deinem echten Post. Also wenn Sandra zum Beispiel, du hast deinen Post und der ist dir wirklich gelungen, dann kannst du das leichter dann irgendwo umstellen lassen. Aber da ist wirklich dann auch gut, wenn man dann wirklich die Memory-Funktion nimmt, weil er dann weiß, wie du das magst und wie du schreibst.
Also solltest du beim Corporate Learning Camp dazu eine Session geben, würde ich da auf jeden Fall reingehen.
Ah, okay.
Aber ich finde, das ist immer irgendwie spannend, sich das mal. Also zu hören ist das eine, aber irgendwie mal wirklich in so einen Chatverlauf zu gucken und zu schauen, wie macht man das praktisch, ist nochmal was anderes, so ein bisschen den Blick über die Schulter.
Okay.
Also, sowas fände ich mal cool. Ja, dann würde ich sagen, unsere Zeit ist fast abgelaufen. Für die LostCon dieses Jahr jetzt seid ihr leider aus Zeitgründen beide nicht dabei. Wir haben ein neues Team am Start. Da wäre es natürlich spannend aus eurer Sicht jetzt mal. Ihr habt ja in den letzten Jahren viel gemacht. Posts zu den Blogs, Ankündigungen, Karten für die einzelnen Speaker und so weiter und so weiter. Na, wenn ihr da mal drauf schaut, was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert, was sollte man auf jeden Fall zur LostCon 25 tun? Und was habt ihr probiert, was hat vielleicht gar nicht funktioniert, was sollte man eher nicht tun? Was ist das so euer Fazit?
Also am besten laufen immer irgendwie die Posts, wo es eben auch wieder so menschlich wird, ne? Wo Fotos von Rainer, der ja immer die Crowd fotografiert bei der LostCon, irgendwelche Fotos mit echten Menschen.
Aus den vergangenen Veranstaltungen dann? Also
Ja. Also auch wirklich, so war es im letzten Jahr und es hat mega Spaß gemacht. Also wirklich so ein bisschen aus der Sicht der Menschen, die da waren, was war besonders gut, also so, ja, was einfach vielleicht auch wirklich Emotionen weckt und so ein, ja, geil, da will ich unbedingt dabei sein, da sehe ich ja wieder die und die Leute, oh ja, das hat so gefetzt, ne, das funktioniert gut. Also besser als diese reinen, ich kündige jetzt an, Session 1, Session 2, Session 3.
Ja.
Das finde ich wichtig, das zu tun, aber das reichweitentechnisch kracht das jetzt nicht so gut, ne? Nichtsdestotrotz würde ich das regelmäßig machen.
Und dann vielleicht auch automatisiert machen? Also so die, ich meine, man könnte ja überlegen, ob man jetzt diese emotionaleren Sachen eher selber schreibt und so dieses noch so und so viele Tage bis zur LostCon oder so, das kann man ja auch in Dienst wie Buffer oder bei LinkedIn kann man ja auch getimte Posts einstellen.
Noch haben wir Tickets zum Last-Minute-Preis,
Ja, also ich benutze das schon manchmal auch, dass ich das time, ne? Wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt die 10 Sessions, dann poste ich das alles an einem Tag quasi und setze das auf Plan irgendwann, ne? Dass ich das wirklich, wenn ich Zeit habe, einen Tag setze ich mich hin, mache das alles, was ich eben vorbereiten kann. Und diese menschlichen, herzlichen, emotionalen Posts, die schreibe ich eben frei von der Leber weg, wenn mir danach ist.
Mhm.
Und automatisiert, naja, ich bin nicht so gut darin, das zu automatisieren, weil ich halt wirklich gern Texte schreibe. Ne? Mir macht das Spaß und ich will das halt
willst
live auch machen. Ja. Ne? Ich will das selber machen.
Ja. Die Karten, die schönen, die du mal gemacht hast, zu den Sessions mit den Speaker Counterfiles, das war ja auch viel Arbeit.
Kann wahr.
Ja, vor allem war das sehr viel Arbeit, weil Simon und ich dann wochenlang diskutiert haben, ob der Strich rechts oder links sein soll.
Welcher Simon war das denn?
Ja, das war erstmal Arbeit, dass wir uns auf irgendwas geeinigt haben, was jetzt das Bild ist.
Ja.
Dann die jeweiligen Bilder der Leute noch einzufügen, war ja dann nicht mehr so ein Akt. Weil du hast ja dann eine Vorlage bei Canva gemacht. Also ich habe die gemacht. Genau.
Würde dir
das
sagen,
macht ihr doch bestimmt wieder, oder?
Die Susa lacht im Chat. Ja. Ich fühle mich ertappt.
Welches Smiley?
Der lachende Smiley mit diesem Wassertropfen oben. Ich weiß immer nicht, ob das Schweiß ist oder ob.
Ich glaube, es ist ein Lachen.
Vielleicht weint sie auch.
Nein.
Nein, der ist es nicht.
Sie weiß genau, wovon ich rede.
Wir haben ja theoretisch auch das gesamte Videoarchiv aller Veranstaltungen bis 2016 zurück. Würde ich sagen, ähnlich wie die Fotos, wäre das auch was, womit man spielen könnte?
Wenn noch mit kleinen Ausschnitte, also kleine Snippets, dann schon, die wird sich angeschaut. Also keine irgendwo 10 Minuten lange oder irgendwie so, sondern irgendwie so 30 Sekunden irgendwie so Ausschnitte. Und da gibt es ja auch wieder Programme. Ich habe da so ein Programm Shopcast oder Exemplary. Genau, also es gibt verschiedenste, wo dann einfach so wo das hochjagst und dann nehmen wir die paar Snippets raus, vielleicht auch noch mit Text, wo so highlighted ist. Das also so Sachen läuft eigentlich auch gut auf LinkedIn. Vielleicht auch immer dran denken, vielleicht auch eher also LinkedIn wird mehr gelesen auf Smartphone, ja, also nicht, also Hochkantformat, gerne Bilder Hochkantformat, ja. Videos Hochkantformat.
Das wäre nochmal interessant, weil wir wollen so ein bisschen Initiative auch junge Leute ins Orga-Team auf die LOSCON holen. Jetzt vielleicht nicht klar die Teenies, aber warum nicht? Hat man darüber diskutiert, ne? Die gucken alle TikTok und jetzt wollen wir dieses Jahr mal versuchen mit diesem CapCut, also so 9:16 Videos, die halt 30 bis 60 Sekunden sind. Da hatte ich, als es gelauncht worden ist, dieses LinkedIn-Video-Feature, wo du ja so ähnlich wie bei TikTok einfach diese Hochkant-Videos hast, die du so durchswipen kannst, war ich, weiß ich nicht, wann das gelauncht worden ist, halbes Jahr oder so, mal drauf geguckt und das war halt so ein totaler Fremdschäm-Tab. Also wo halt irgendwie, der war bei mir komplett voll mit Babyboomern, die den gleichen Style versucht haben zu imitieren wie auf TikTok. Was halt überhaupt nicht funktioniert hat, jetzt dachte ich eine Stunde bevor wir gepodcastet haben, ich schaue da nochmal rein, vielleicht hat sich's verbessert, aber es ist tatsächlich noch genauso. Also würde ich dann sagen, sowas oder eher Videos einfach nochmal in die Timeline oder was wir jetzt überlegt haben, war halt einen YouTube-Shorts-Kanal zu starten und dann halt einfach auf LinkedIn die YouTube-Shorts zu teilen, aber da wird man wahrscheinlich auch wieder vom Algorithmus bestraft am Ende. Ne?
YouTube-Shorts. Ich glaube, das ist sowas, das ist TikTok für Boomer.
Ja, genau, aber ich fand LinkedIn war halt TikTok für Boomer im Quadrat.
Also man könnte bei LinkedIn einfach auch statt eines Fotos ein kleines Video einbinden in den Post. Das, glaube ich, funktioniert noch besser als diese, ich gucke da auch wirklich nicht hin, weil ich das nur blöd finde, diese komischen Videos, ja.
Also meinst du, dass man die Leute einfach sagt, mach das Video, schneide es mit CapCut und dann lade es in LinkedIn in Post hoch, aber halt als Video und nicht als Text.
Ja, genau, du kannst ja da Medien auch
und dann den Hashtag irgendwie dran, dass man sie, weil das war so ein bisschen die Überlegung, wie kriegt man die dann auch alle zentral zusammengesammelt, aber da könnte man ja den Hashtag wieder promoten.
Ja. Es wäre sowieso schön, weil das war für mich dann auch immer leichter, wenn die Leute den Hashtag verwendet haben, weil wir haben ja dann auch, wenn die Menschen gepostet haben, hey, ich fahre zur LOSCON, ne, diese ganzen Sachen eingefangen, versucht zumindest, und dann dazu kommentieren, wir freuen uns auf euch oder irgendwas. Ne? Deswegen wäre es schon cool, wenn alle den Hashtag verwenden. Da ist der Hashtag auch wirklich sinnvoll, finde ich.
CapCut und dieses wurde YouTube Shorts, gesperrt eigentlich, oder? Mh.
Wie meinst du gesperrt?
Was, CapCut? Nein, hör auf. Das benutze CapCut? Ich doch für Insta.
Ja, ja schon, aber also auf Reddit gibt es eine Diskussion irgendwo. Es wurde doch gesperrt von also Amerika, weil es ja
in Amerika, aber noch nicht hier.
Ja, genau. Aber gibt es da nicht auch bessere Lösungen als, ich glaube, von Baidu, irgendwo chinesische, auch riese Konzern? Hoffentlich sage ich da nichts Falsches da.
Also bei mir, ich frage da genau den Richtigen. Ich hatte mal ein bisschen rumgeguckt und hatte irgendwie das Gefühl, dass die meisten, die TikTok-Videos machen, auch diese ganzen automatisch generierten Untertitel und sowas da dran ist, das sah irgendwie alles aus wie das CapCut-Werbevideo. Deswegen dachte ich, das ist so der Platzhirsch. Aber wenn, Sandra, wenn du jetzt sagst, da gibt es irgendwie noch was Besseres oder anderes, dann kann man natürlich auch
Ich nehme ja auch CapCut.
Nimmst du auch CapCut? Gesagt.
Ja, also, ich also für beide, diese, also für TikTok, die Insta-Videos. Genau. Ja. Für die Insta-Videos nehme ich. Ja.
Und du speicherst halt das, also du schneidest das und speicherst es dann einfach auf dem Telefon und von da lädst es hoch nach Instagram zum Beispiel.
Genau.
Ja.
Ja.
Es funktioniert halt wahrscheinlich auch sehr gut.
Ja, es funktioniert wirklich gut und du hast halt ein paar Möglichkeiten, das noch so ein bisschen zu gestalten, wenn man das wollte. Und auch diese Untertitelfunktion ist natürlich mega, ne? Also
vielleicht da nochmal ein bisschen zurückzukommen auf vorher, was interessant sein könnte für die, wo es im Orga-Team später mal hat. Also was wirklich gut angekommen ist. Den Eindruck hatte ich auch irgendwo, wenn zum Beispiel so das Orga-Team vorgestellt worden ist oder einzelne Orga-Team vorgestellt worden ist, also die Leute interessiert es. Wer sind die Leute, die was veranstaltet?
Das waren so diese Posts, ich bin im Orga-Team, weil, oder also so ein bisschen dieses, was motiviert mich dabei zu sein?
Richtig, oder behind the scenes, also irgendwie, was macht derjenige sonst oder irgendwie, also das sind einfach die Storys, die wo dahinter sind, die wo erzählt werden hinter deiner Persona, aber auch vielleicht hinter deiner Speaker. Ja, auch vielleicht auch die Speaker noch mehr involviere, dass sie selber irgendwo Content, dass sie Content vielleicht noch eine gewisse Vorgabe, mit einer gewissen Visual nehmen und dann selber was beschreibt und vielleicht noch ein paar Daten rein. Irgendwo, das wird vielleicht auch noch in ihrem Netzwerk gut ziehen, ja.
Auf jeden Fall haben wir auch uns entschieden, dass zum Beispiel Oliver, der die meisten Follower von uns hat, als Oliver was schreibt und wir es dann als LernOS geteilt haben, sozusagen, ne? Weil dann hat es erstmal schon eine größere Reichweite.
Ja, das würde ich mit dem, was ihr jetzt erzählt habt, heute auch auf jeden Fall sagen, ja, dass man es von den Personen ausgehend,
genau.
Ja. Na, deswegen wäre es cool, wenn die Sessiongebenden selber auch darauf hinweisen, dass sie da eine Session geben.
Naja, also,
diese Cards, die ich da gebastelt habe, denen auch zur Verfügung sind, das hatten wir ja auch schon immer gemacht, aber die haben es noch nicht so genutzt, dass sie dann auch selber nochmal über ihre Session gesprochen haben.
Genau, was man noch nicht gemacht haben, oder ich weiß gar nicht, haben wir das gemacht, Sandra, dass man so Visual-Anbieter haben für die Teilnehmende. Weil ich bastel mir meistens immer, wenn ich auf die Kopetri gehe, schnappe ich mir irgendwas von der Speaker und baue das um irgendwo, hey, und kündige mich an irgendwo, ja, ich bin auf der Kopetri, sprecht mich an irgendwie.
So, ja.
Also wo einfach, wenn ihr da was anbietet, visual, wo die Leute sagen können, hey, ich bin da und da auf der Lustkund und freue mich schon riesig und vielleicht auch noch so eine Story mitgibt irgendwie uns praktisch das Visual anbietet und sie sagt, ja, teilt mit, auf was freut ihr euch besonders, auf zwei Dinge oder drei Dinge oder sowas.
Da bräuchte man, glaube ich, so einen Generator irgendwie, ne? So wie früher gab es doch mal, wenn man auf Twitter irgendwie, keine Ahnung, so aktuelles Thema Support für Ukraine oder so, dann konnte man irgendwo sein Profilbild hochladen und hat es dann mit einer Fahne irgendwie zurückgekriegt. Oder auch wie diese Open-to-Work-Badges auf LinkedIn. Also können wir vorstellen, wenn man es auf die Teilnehmer ausweitet, will man es nicht mehr mit der Hand machen, ne? Und irgendwie fragen, welches Foto und was will
sie. Sie können es runterladen.
Ja.
Weißt du, wenn sie es runterladet und sie können ihr Bild draufschmeißen, dann ist es auch okay.
Ja.
Ja. Also wir machen es ja, also haben es bis jetzt ja immer mit Canva gemacht und ich meine eigentlich, dass wir im letzten Jahr auch den Link geteilt haben. Also du kannst da zu diesem Canva-Bild einen Link hinschicken und dann müssen die Leute wirklich nur noch ihr eigenes Foto reinziehen und ihren Namen reinschreiben. Also in irgendeinem Zusammenhang, ich kann auch für Corporate Learning Community gewesen, dann haben wir das schon mal probiert. Das haben einige tatsächlich genutzt, aber jetzt nicht annähernd so viele, die da waren. Also da gibt's schon Möglichkeiten, Aber cool wäre natürlich auch, ne, dieses, aber das kann, weiß ich wirklich gar nicht. Statt dieses Open to Work, was die Leute ja manchmal haben in ihrem LinkedIn-Profilbild, so ein, ich gehe zur Loskunden. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Ich denke, das ist
das müsstest du auch irgendwie so machen, dass du sagst, du gibst die URL von deinem LinkedIn-Profil an, dann lädt irgendein Tool dein Profilbild runter, legt was drüber und dann musst du es halt mit der Hand wieder hochladen oder so, ne?
Also bei Insta geht das, da kannst du solche Filter basteln.
Na, das wäre, nimm es mal auf die Forschungsliste, ob man da in irgendwie was tun kann.
Vielleicht auch aber Midjourney. Bei Midjourney kannst du auch das Ding mitgeben, den Seed, also der Ursprungsbild. Und wenn das Bild von der Loskorn irgendwo wäre, dann könnt eventuell irgendwo das nahe dran sein an einem Loskorn-Logo und irgendwie was dazu oder irgendwie so. Aber schwierig.
Ja.
Du bist aber halt definitiv die Idee von dir, Olli, dass wir das Hintergrundbild, also quasi so ein LinkedIn, wenn das jetzt der Hauptkanal ja ist, ne, dass wir dieses LinkedIn-Bannerbild, dass wir da eins gestalten, was wir in der Mail, die dir an die Teilnehmenden geschickt wird, immer mal wieder, wo die sich das halt bei LinkedIn auch so hinpappen können.
Ja, coole Idee. Idee. Da können wir mal schauen. Susan schreibt auch schon im Chat einen Filter. Ich gehe zur Loskorn auf LinkedIn. Wenn wir den hätten, wäre natürlich genial.
Susan, bau den los.
Genau. Susan, bau den.
Genau.
Du hast den Task gewonnen. Muss man den Leuten sagen, wenn sie den Header wechselt, solltet sie bitte ihr altes Bild irgendwo hinspeichern, dass sie es nachher wieder findet.
Ja, ich finde auch die Idee von, ich finde das LinkedIn-Header-Bild ist ja so ein bisschen wie der Notebook-Deckel, auf dem ganz viele Sticker drauf sind. Ne? Also, weil du ja, wenn du jetzt von jemandem forderst, dass er für dein Event sozusagen nur deinen Banner verwendet, das ist ja schon viel gefordert irgendwie. Ne? Aber so ähnlich wie du Badges verteilst, dass du halt sagst, da ist ja viel Platz auf dem LinkedIn-Banner. Ne? So pack dir halt den einen Sticker sozusagen mit drauf. Ne? Sowas.
Wie wär's denn, wenn du, fällt mir gerade noch ein, wir machen ja immer im Nachgang Badges. Ich war dabei, ja, auf die LinkedIn. Und ich habe ja schon mal angeregt, dass die Extras und Orga Badge, dass die Leute, die auf der Orga sind, ein eigener Badge kriegen. Aber wieso könnte man nicht ein Badge machen, irgendwie, ich gehe hin zur Loskorn. Ich bin wieder dabei.
Theoretisch war es ja mal so, als 2019 Loskorn noch in Präsenz war, haben nur die den Badge gekriegt, die auch eingecheckt haben. Also sozusagen, die halt mit der, damals war es glaube ich noch Eventbrite, jetzt ist es Pre-Tix. Aber wir haben ja jetzt die letzten Jahre meines Wissens nach die ganzen Online-Leute nicht eingecheckt. Dementsprechend wussten wir gar nicht, wer von denen da war und haben den Badge allen gegeben. Und wenn man ihn allen gibt, könnte man ihn theoretisch auch allen schon vorab geben, absolut.
Ja, richtig.
Spricht eigentlich nichts dagegen.
Und das wäre dann auch nochmal Werbung oder Sichtbarkeit,
das weil es heißt
dann immer in der Mitteilung irgendwie der und der geht da hin.
Müssen wir halt so chargenweise machen, ne? Weil das funktioniert zumindest bei uns im Moment noch nicht automatisiert, weil das über Badger läuft. Aber dass man sagt, einmal in der Woche tut man halt die sich angemeldet haben, da eintragen, das ist eine sehr gute Idee, ja. Die Badges sind schon fertig, so gesehen. Spricht da nichts dagegen.
Ah ja, cool.
Gut, dann würde ich sagen, wir sind so ein bisschen sogar schon über der Zeit, die wir uns vorgenommen hatten. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr so offen euer LinkedIn-Wissen geteilt habt. Ich werde schauen, dass ich den Podcast so schnell wie möglich schneide, damit das Team oder die Leute aus dem Team, die jetzt heute vielleicht nicht zugehört haben, den sich zu Gemüte führen kann. Und dann schauen wir mal, was wir für den Juli diesen Jahres hinbekommen. Also vielen Dank euch und einen schönen Abend auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Und viel Spaß bei eurer Loskorn. Und ich bin eigentlich richtig traurig, dass ich jetzt nicht dabei sein kann.
Da vielleicht könnt ihr ja beim Abendevent vorbeischneiden.
Ja, das wäre sehr schön.